Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Wenn Ihnen der Jazzpianist Hasan Ibn Ali etwas sagt, dann kennen Sie sich wirklich aus. Denn Hasan Ibn Ali hat zu Lebzeiten nur ein einziges Album veröffentlicht. Er galt als exzentrischer Sonderling mit unheimlich schnellen Fingern und sehr unkonventionellen harmonischen Ansichten. Mit denen war seine Zeit eindeutig voraus und er soll zum Beispiel auch Musiker wie John Coltrane beeinflusst haben. Ein Album, wie gesagt, ist zu Lebzeiten erschienen. Ein zweites hat Hasan Ibn Ali zwar aufgenommen, aber das galt jahrzehntelang als verschollen. Bis jetzt, vor kurzem, sind die Bänder wieder aufgetaucht und auch veröffentlicht worden. Hasan Ibn Ali, Metaphysics, The Lost Atlantic Album. Auf alle Fälle sehr virtuos, aber nicht ganz zu fassen, das Spiel von Hasan Ibn Ali. Gerade ist sein zweites Album erschienen, eine echte Entdeckung. Mit Hasan Ibn Ali und seiner Musik hat sich mein Kollege Odilo Klausnitzer beschäftigt. Odilo, wie ist denn Hasan Ibn Ali überhaupt einzuordnen, jazzgeschichtlich?
Ja, Hasan Ibn Ali kommt aus Philadelphia, einer Stadt mit einer sehr großen, sehr bedeutenden Jazzszene. Da wurde er am 6. Mai 1931 geboren, also vor fast genau 90 Jahren. Zunächst trug er den Namen William Lankford, Lankford mit K. Das K hat er später zu einem G abgeschliffen und irgendwann, vermutlich in den 40er Jahren, dann den arabischen Namen Hasan Ibn Ali angenommen. Er hat angefangen als Boogie-Pianist. Er war ein ziemlich guter Boogie-Pianist, hat so ein bisschen im Stile von Count Basie gespielt, weshalb man ihm auch den Spitznamen Count gegeben hat. Er wurde als Teenager noch Mitglied in einer lokalen Rhythm-and-Blues-Combo und traf dann irgendwann auf den Bebop-Pianisten Elmo Hope, auch ein Außenseiter der Jazzgeschichte, ein Modernist. Und das war ein entscheidender Wendepunkt in seiner musikalischen Entwicklung, denn Elmo Hope hat ihn darauf gebracht, sich mit moderneren Harmonien auseinanderzusetzen und eine modernere Stilistik zu entwickeln. Und das hat er dann auch gemacht. Benny Goldson, ein wichtiger Saxophonist der Philadelphia-Szene, der früher oft mit Hasan gejammt hat, der hat es so formuliert: Hasan ist von einem Boogie-Musiker praktisch ohne Zwischenstopp zu einer eigenen proto-avantgardistischen Art von Thelonious Monk geworden. Seine Bremsen haben quasi versagt.
Seine Bremsen haben versagt. Gehen wir noch mal ein bisschen tiefer. Wie kann man das genauer beschreiben musikalisch? Was war das Besondere tatsächlich an seinem Spiel?
Ich habe dazu einen O-Ton mitgebracht von Odin Pope. Das ist der Saxophonist der Platte, über die wir heute reden. Odin Pope war ungefähr 6, 7 Jahre jünger als Hasan und wurde von Hasan so ein bisschen unter seine Fittiche genommen. Er wohnte in der Nachbarschaft. Hasan hatte ihn eines Tages beim Üben gehört und ihm darauf vorgeschlagen, fortan gemeinsam zu üben. Das haben sie dann auch jahrelang gemacht. Odin ist immer zu Hasan ins Haus gekommen und sie haben den ganzen Tag zusammen gespielt. Er kannte ihn also sehr gut. Und er hat in einem Interview das Besondere an seinem Stil so beschrieben:
He would play substitutions, like for example, like a C major 7.
Er spielte Akkordsubstitutionen. Zum Beispiel spielte er bei einem C-Dur-7-Akkord etwas ganz anderes als C-Dur-7. Und es funktionierte. Er dachte sich für jedes Stück, das er spielte, seine eigenen Akkorde aus und hatte dabei sein eigenes System.
Ja, Odin Pope hat es gerade erwähnt, er hat Akkordsubstitutionen eingesetzt. Das heißt, er hat Akkorde, Harmonien an Stellen in funktionsharmonischen Zusammenhängen gesetzt, an denen sie eigentlich gar nicht gehörten. Das ist etwas, was John Coltrane dann tatsächlich perfektioniert hat. Er hat mit Alterationen gearbeitet, also Akkordtöne verändert, was dem klanglich dann ein schärferes Gepräge gab. Er hat aber auch so ein paar Eigenarten aus seiner Zeit als Boogie-Pianist in seine modernere Spielweise herübergerettet. Zum Beispiel, das konnte man am Musikbeispiel vorhin ganz gut hören, was den Einsatz der linken Hand anging. Er hat manchmal damit nicht auf herkömmliche Weise begleitet, sondern Basslinien gespielt. Er hat manchmal Figuren, die im Boogie in der linken Hand gespielt werden, in die rechte verlegt und eigenartige Verwirbelungen gespielt. Und das gab seiner Musik manchmal so ein halb archaisches, halb modernes Gepräge. Mhm. Er klang sehr sperrig, sehr perkussiv, sehr bohrend und eigentlich wie kein anderer.
Lag es vielleicht auch daran, dass er nur eine einzige Platte gemacht hat? Zu Lebzeiten veröffentlicht?
Das hat sicher was mit seiner musikalischen Orientierung zu tun, sicherlich auch mit seiner Persönlichkeit und mit seiner Stellung auf der Szene. Dazu vielleicht nochmal ein O-Ton von Odin Pope.
There was a Woodbine Club down 12th and Master.
Es gab einen Club namens Woodbine, wo sich alle Musiker After Hours trafen und spielten und Ideen austauschten. Aber wenn Hassan da reinkam und sich ans Klavier setzte, verließen alle Saxophonisten die Bühne, weil das, was er spielte, so modern war.
Die Musiker haben nicht nur freiwillig die Bühne verlassen, wenn Hassan auftauchte, sondern manchmal hat er sie auch einfach beiseite gedrängt. Also er galt als jemand, der gerne aneckte, der kein Blatt vor den Mund nahm. Und wenn er auf einer Session der Meinung war, der Pianist macht seinen Job nicht gut, dann hat er sich gerne mal an seiner Stelle auf den Klavierstuhl gesetzt. Auf der anderen Seite war er aber ein Mensch, der, ja, vielleicht muss man es so sagen, sehr wenig lebenstüchtig war, sehr unselbstständig. Also er lebte auch als Erwachsener immer bei seinen Eltern und die haben sich rührend um ihn gekümmert, haben ihn so ein bisschen verwöhnt, haben ihm das Frühstück und das Abendessen ans Klavier gebracht. Er verbrachte den ganzen Tag am Klavier und er hat nie einen geregelten Job gehabt. Also er war in dem Sinne auch nicht besonders talentiert, was seine eigene Karriere und das Voranbringen seiner Karriere anging. Die einzige Platte, die es von ihm gab, die ist auch nicht auf seine Initiative zurückzuführen, sondern auf die des Schlagzeugers Max Roach, der ihn damit so ein bisschen unterstützen wollte. Und die ist auch unter Max Roachs Namen erschienen. Warum die zweite Platte, über die wir heute reden, nicht erschienen ist, dazu vielleicht gleich nochmal was, aber das weitere Leben von Hassan verlief dann durchaus tragisch. Es kam zu einem Brand in seinem Elternhaus, seine Eltern starben dabei, seine Kompositionen wurden vernichtet, er lebte in einem Obdachlosenheim, er erlitt einen Schlaganfall und verbrachte dann auch den Rest seines Lebens in einem Genesungsheim, war nicht mehr in der Lage, Klavier zu spielen und starb 1980 wirklich völlig vergessen.
Das ist wirklich etwas, was man ein tragisches Musikerschicksal nennt. Jetzt kommen wir mal zu der neuen Platte, zu der jetzigen Erstveröffentlichung. Wie kam es denn überhaupt, dass die wiederentdeckt wurde?
Ja, das ist eine ziemlich verwickelte Geschichte. Vielleicht muss man auch erstmal erklären, warum sie gar nicht erst veröffentlicht wurde. Das lag daran, dass Hassan kurz nach der Aufnahme verhaftet wurde wegen Drogenbesitzes und ins Gefängnis musste. Er konnte also eine eventuelle Veröffentlichung nicht durch Konzerte flankieren und deshalb hat das Label einfach das Interesse daran verloren, es zu veröffentlichen. Die Aufnahmen sind im Archiv gelandet und dieses Archiv, das Lager von Atlantic, ist 1978 komplett abgebrannt. Man ging davon aus, dass die Aufnahmen unwiederbringlich verloren waren. Es gab aber das Gerücht, dass eine Kopie existieren und kursieren sollte und der ist dann letztlich der John Coltrane-Biograf Louis Porter auf die Spur gekommen. Er hat Recherchen angestellt, mit Persönlichkeiten geredet, die Zugriff hatten auf Archive und dann hat sich herausgestellt, es gibt eine Kopie der Acetatkopie des Originals. Also das, was wir jetzt heute hören, ist praktisch die Kopie einer Kopie.
Und da wollen wir noch mal ganz kurz reinhören. True Train, Hassan Ibn Ali. Klingt das Ganze wie eine super extravagante Variante von Oscar Peterson, Odilo Klausnitzer. Wie ist denn diese Platte einzuordnen? Muss jetzt die Jazzgeschichte neu geschrieben werden, umgeschrieben werden?
Ja, das denke ich nicht. Ganz einfach deshalb, weil Hassan mit seinem Stil tatsächlich quer steht zur Jazzgeschichte. Also er hatte keine Nachfolge, er hat niemanden direkt beeinflusst, er hatte keine Schüler. Er hat einfach eine sehr persönliche Art des Klavierspiels gehabt. Wenn man diese Platte jetzt vergleicht mit der Max Roach Trio-Platte, dann ist es schön, dass das Klavier hier nicht so verstimmt ist wie auf der Max Roach-Platte. Also eine gute Gelegenheit, ihn mal an einem etwas besseren Instrument zu hören. Was der Platte nicht so sehr zum Vorteil gereicht, würde ich sagen, ist der Beitrag des Saxophonisten Odin Pope, den wir jetzt hier nicht gehört haben, aber der ist auf späteren Alben vermutlich wesentlich besser zu hören als hier. Aber die Platte gibt auf jeden Fall die Gelegenheit, ein paar Kompositionen von Hasan zu hören, die bisher noch nicht veröffentlicht waren. Und es ist einfach eine tolle Gelegenheit, seinen Klavierstil nochmal zu hören. Und er hat tatsächlich so gespielt wie kein anderer. Irgendwie schroff, intensiv und drängend. Und ich finde es faszinierend, das zu hören. Und das ist eigentlich auch das eines der größten Komplimente, die man einem Jazzmusiker machen kann, dass er nämlich einen unverwechselbaren persönlichen Stil gefunden hat.
Odilo Klausnitzer, vielen Dank. Metaphysics, The Lost Atlantic Album heißt das neu entdeckte Album von Hasan Ibn Ali. Gerade ist es erschienen.